Mein eigener Stall, da ist alles möglich. Hallihallo, ihr Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle Pferdefreunde. Heute spreche ich zu euch als begeisterte Privatstallbesitzerin ohne fremde Einstellerinnen. Und das schon seit 17 Jahren. Nie mehr möchte ich meine Welchis in einen fremden Stall einstellen, solange meine Gesundheit und vor allem mein Kreuz die Stallarbeit mitmachen, die für mich eigentlich gar keine Arbeit ist. Denn ich kann euch gar nicht sagen, wie gerne ich ein paar Meter in den Stall gehe und frühmorgens meine Meditation mit der Mistgabel mache, bevor ich meinen Brotberuf nachgehe. In dieser Auf Trab-Folge möchte ich euch neben den vielen Argumenten für deine eigene Range nicht verhehlen, dass auch das Leben als Stallbesitzer nicht immer ein Ponyhof ist. Wichtig ist zuerst einmal die penible Planung des Vorhabens, die damit beginnt, ob du tatsächlich für deine Pferde in eine wahrscheinlich verlassene Gegend ziehen möchtest und vor allem, ob du das deinem Partner, deiner Partnerin zumuten kannst. Wenn du allein bist, musst du dir dein Stallprojekt doppelt überlegen, ob du nämlich das notwendige Netzwerk hast, das gegebenenfalls für dich einspringt oder dich auch bei handwerklichen Dingen unterstützt, die anfallen. Meinen Liebsten hatte ich damals noch heilig versprochen, dass ich die Pferde ganz alleine schupfe und er sich um nichts kümmern braucht. Das entspricht natürlich nicht der Realität, denn das kommt hier und da doch mal vor, dass man Hilfe braucht oder schlicht zu krank fürs Ausmisten ist. Und hier darf man den Aufwand nicht unterschätzen. Es ist nun mal so, dass pro Pferd du mindestens 30 Minuten pro Tag rechnen musst für Ausmisten und Koppelabmisten. Jedes Pferd mistet schließlich 10 bis 15 Haufen in 24 Stunden. Du kannst wirklich nachzählen. Da ist also weder noch drin, dass du die Sense schwingen musst, die Spinnweben entfernen, Wand kalken, Fenster putzen, Zaun und andere diverse Reparaturen anfallen, Heu und Stroh gestapelt werden muss, Futtertonnen gefüllt und sonst noch jede Menge Dinge, die irregulär anfallen. Wenn ihr also bereit seid, so viel Zeit zu opfern, könnt ihr die nächste Hürde nehmen, das liebe Geld. Summa summarum habe ich in die Stallungen und Koppelzäune für 3 Pferde mit Platz für 5 Pferde insgesamt 20.000 Euro investiert. Und das war noch vor 17 Jahren und das ist der Grund, die 3.400 Quadratmeter noch nicht dabei, wovon 2/3 den Pferden gehören und natürlich auch noch nicht das 100 Quadratmeter bescheidene Häuschen, das wir uns dazu gebaut haben vor den Toren Wiens. Ich hatte das Glück, dass am Grund schon ein 100 Jahre alter Stadel war, der weitgehend intakt war und den ich nur neu einladen musste und günstig damals zum Holz gekommen bin. Zudem hatte ich den Vorteil, dass es einen betonierten Misthaufen vor Ort gab. Und falls du jetzt immer noch nicht abgeschalten hast, herzlichen Glückwunsch, dann bist du tatsächlich eine Kandidatin, mit deinen Pferden unter einem Dach zu wohnen. Mit der Betonung auf Pferden. Der Tierschutz verbietet es nämlich die Einzelhandlung. Und das mit gutem Grund. Warum du nicht einfach auch einen Muli oder Esel zu deinem Reitpferd stellen kannst, erklären dir unsere Auf Trab-Gäste aus früheren Episoden. Hör mal nach. Bei der Suche nach einem geeigneten Objekt in Pendelweite deiner bzw. eurer Arbeit sollte die erste Frage an den Verkäufer jene nach der Grundstückswidmung sein. Lass dich auf nichts anderes ein als auf Agrar- oder Agrarbaulandwidmung. Sonst machen dir, wenn nicht die Nachbarn, in jedem Fall die Behörden, die Hölle heiß, den Traum vom eigenen Stall wirklich zum Albtraum. Beim Agrarland oder Agrarbauland musst du wiederum bedenken, dass du hier beim Kauf nicht sofort im Grundbuch stehst, sondern ein halbes Jahr lang nur Eigentümer mit Vorbehalt bist. Es kann nämlich noch Bauern geben in der Gegend, die ihr Vorkaufsrecht für Agrarland in Anspruch nehmen wollen. Am unverfänglichsten ist natürlich, wenn dort schon Großtiere legal gehalten wurden. Von Vorteil ist jedenfalls, wenn auf dem Grundstück schon ein Misthaufen gewesen ist, denn sonst können dir die Behörden eine Misthaufenüberdachung vorschreiben oder eine teure Sickergrube oder genau genommen beides. Aber auch hierfür gibt es günstigere Lösungen. Einen alten Gummiwagen, also landwirtschaftlichen Anhänger mit Gummireifen, kaufen und diesen abdichten, zum Beispiel mit einer dicken Folie, und ihn regelmäßig vom Biobauern abholen zu lassen. Also genaue Vorschriften sind von Land zu Land verschieden. Es gibt zum Beispiel in Land Niederösterreich eine eigene Broschüre dazu zur Pferdehaltung. Google mal, das findest du bestimmt, oder ich tue es auch in die Shownotes. Zur nötigen Fläche. Also ich würde schon für den Auslauf zumindest 500 bis 1000 Quadratmeter für 2 bis 4 Pferde rechnen. Extra Wiesenkoppeln kannst du ja im ländlichen Raum in der Regel von netten Landwirten günstig dazu pachten. Mein Stadel hat etwa 250 Quadratmeter und hat dort natürlich auch Platz für Heu- und Strohlagerung. Im Stadel habe ich auch das Fressgitter, das ich wegklappen kann, wenn Heunachschub kommt. Apropos Nachschub, da ist es ganz wichtig, überlege dir vor dem Einzug genau, wie du Stroh und Heu lagern möchtest und vor allem, wie der Traktor zufeuern kann, auch bei schlechten Witterungen. 4 Meter Breite ist das Mindeste für den Stall, wenn du es drinnen lagerst und der Traktor reinfahren muss. Bedenke auch entsprechende Höhe und dass der Traktor mit seinem Frontlader nicht nur reinkommt, sondern auch hantieren kann, also rangieren kann. Oder du hast eben vorne und hinten, so wie die üblichen alten Stadeln, ein Tor, wo er rein und dann auf der anderen Seite wieder rausfahren kann. Alternativ gibt es inzwischen aber schon sehr gute atmungsaktive Planen, unter denen man Heu und Stroh lagern kann, ohne dass es schimpelt. Oder eben auch die etwas teureren Heuzelte, die du aufstellen kannst, meist nur mit einer Bauanzeige, auf keinen Fall benötigen die eine Baugenehmigung. Bei der Heu- und Strohlagerung, ebenso wie bei der Entfernung zum Misthaufen, solltest du auf kurze Wege zur Raufe bzw. zum Stall achten, wenn du dich nicht zum Deppen schleppen möchtest. Ich bunkere für 3 Welschkops, also Kleinpferde, 2-mal im Jahr 12 Ballen mit ca. 600 Kilogramm und 1-mal im Jahr 2 Gummiwegen voll Stroh, das sind etwa 250 kleine Pinkerl. Schließlich ist die Abnahmemenge auch eine Frage des Preises und auch eine Zeitfrage, ob du mehrmals dir das antun willst, Heu zu schlichten. Und du willst gerade in den Wintermonaten nicht vom Wetter bei der Lieferung abhängig sein und bei schlechten Ernten nicht gleich zum teuersten Zeitpunkt nachkaufen müssen. Bei der genannten Heu- und Strohmenge musst du bedenken, dass ich erstens sehr leichtfutterige Pferde habe, die nicht viel brauchen, zweitens ich im Sommer Wiesenkoppeln habe und daher weniger Heu zufüttern muss. Stroh spare ich mir wiederum durch meine beiden Luxus-Hit-Gel-Petmatten, die im Stall in der Mitte liegen und um die ich nur rundherum Heu zum Pischen und zum Knabbern drapiere. Bilder hierzu findest du übrigens auf Instagram auf Trab und auf Facebook unter julia.m.kistner. Meine Pferdchen liegen und stehen am liebsten auf diesen Gelmatten, die vor allem ein Traum für meinen Hufrehpatientin Tessa sind. Die Welchis misten auch in der Regel nicht auf den Matten. Diese Gelpetmatten sind mit etwa 200 Kilo sehr schwer. Dafür rinnt auch durch die Abschrägung an den Rändern kein Urin unter die Matten, wie es oftmals bei dem billigen Material ist. Alle 2 Jahre verschiebe ich diese schweren Matten zu zweit, um die betonierte Stallfläche darunter abzukehren. Diese gelbefüllten Hitmatten kosteten vor 17 Jahren schon 350 Euro, also mehr als meine eigene Matratze. Aber ich habe davon auch gleich 2 für 3 Pferde. Sie zahlen sich aus, erstens, weil sie immer noch wie neu ausschauen und sehr weich sind, und zweitens, weil man die Kosten ganz leicht durch weniger Stroh einspart. Im Stall war Gott sei Dank schon eine betonierte und auch gemauerte Fläche, in der ich den Liegeplatz habe. Dort ist es im Sommer kühler und im Winter wärmer als im restlichen Holzstadel. Alles Gemauerte weißle ich einmal im Jahr oder zumindest jedes zweite Jahr mit Löschkalk, den es günstig beim Lagerhaus gibt. Löschkalk hält übrigens auch Fliegen und Ungeziefer vom Stall fern. Mit Yton habe ich ein Pumpenkammer gebaut, damit nichts einfriert im Winter, und eine kleine Sattelkammer gemauert, wo ich Spinn, Satteldecken etc. lager. Die Sattelkammer habe ich etwas zu klein dimensioniert. 6 Quadratmeter sind zu wenig, definitiv. Es sammelt sich jede Menge Zubehör an. Apropos Einfrieren, Wasserleitungen solltest du unbedingt 80 cm vergraben und alles, was aus der Erde schaut, mit Schaumstoff- und Alu-Isolierbändern einwickeln und auch eine Begleitheizung herumwickeln. Die Tränken sollte man unbedingt beheizbar wählen. Ich bin ein Fan von der Firma Svevia, denn im Winter hat der Stall natürlich auch Minusgrade. Futter habe ich in großen Regentonnen mit Deckel gelagert, die es in jedem Bauhaus gibt. Die sind so glatt, dass keine Mäuse hochkriechen können, die ich so und mit Nachbarskatzen losgeworden bin. Zum Stall. Wichtig ist, dass du im Offenstall die Pferdchen auch in Bewegung hältst, indem du die Futtertröge möglichst weit von der Heuraufe entfernst und die Welchis von der Heuraufe oder dem Futtergitter ein bisschen laufen müssen bis zum Salzleckstein oder den Tränken. Das hält sie, wie gesagt, fit. Wer will, kann natürlich auch so noch eine Laufspur machen in seiner Koppel, dass die da auch in Bewegung sind. Ich bin nicht so ein Fan, weil ich alle Engpässe einfach für zu gefährlich halte, wenn sie doch aus irgendeinem Grund mal wieder auf die rechte Hirnhälfte springen und im Fluchtmodus sind. Ja, ich bin ein absoluter Verfechter vom Offenstellen, wie du merkst, und dennoch solltest du auch im Offenstall unbedingt eine große Notfallsbox einplanen. Wenn du ein krankes Pferd hast, ein neues Pferd in die Herde integrieren möchtest oder vielleicht mal so wie ich planst, Fohlen zu züchten. Ich habe das mit wegschwenkbaren Gittermodulen von Texas Trading gelöst, mit denen ich bei Bedarf den Offenstall unterteilen kann, sodass im Notfall auf beiden Seiten des Trenngitters eine Selbsttränker montiert ist und ich kein Wasser schleppen muss. Schließlich sauft dein Pferd 30 bis 40 Liter am Tag. Auch sollte der Offenstall etwas verwinkelt sein und somit nicht zugig sein. Andererseits sollte er den rangniedrigeren Pferden auch immer einen Fluchtweg lassen, daher auch 2 Ausgänge. Der Großteil des Stalls ist natürlich nicht betoniert, sondern reiner Boden. Damit der nicht so staubt, sollte man ihn mit Gummimatten auslegen. Die gehen ganz schön ins Geld, aber da habe ich mir stattdessen mit ausrangierten Förderbändern geholfen, die ja auch aus Gummi sind und vor allem widerstandsfähig sind. Einplanen solltest du auch einen Waschplatz mit ungefähr 10 Quadratmetern und ich habe vor dem Stall noch ein großes Durchgangspaddock aus legiertem Metall, so muss ich es nie streichen. Und dann kommt erst der eigentliche Auslauf. Die Paddockstangen dienen mir einerseits zum Anbinden beim Putzen, Füße, Abstrahlen, Satteln. Das Paddock kann ich auch gegebenenfalls zumachen, wenn etwa der Bauer kommt, um den Mist zu holen oder wenn ich zum Beispiel Pferde einmal trennen möchte oder wenn im Winter der Auslauf zu eisig ist oder es stark stürmt oder Gewitter ist und die hohen Bäume im Auslauf mir zu gefährlich erscheinen. Apropos Bäume, solltest du welche auf der Koppel stehen haben, so ist das sehr schön für den Schatten, aber super giftig, falls es falsche Akazien oder Robinien sind, Ahornbäume oder selbst Walnussbäume würde ich vorsichtig sein. Die Thujenhecken zum Nachbarn sollten auch außer Reichweite sein, versteht sich. Auch sind gelbe Butterblumen sehr giftig, Vorsicht. Bevor du die Pferde noch einen Fuß auf die bebaumte Koppel setzen lässt, solltest du die Stämme der noch vorhandenen Bäume kalken und mit einem ganz feinmaschigen Draht umwickeln. Sonst beginnen sie bei Langeweile oder spätestens im Winter an der Rinde zu nagen und haben sie einmal die Rinde rundherum abgenagt, dann war's das mit dem Bäumchen. Noch zum Paddock, da habe ich 40 cm abgegraben, die stabilisierenden Kunststoffgitter eingelegt, die du überall bekommst, sie mit Schotter gefüllt und oben eine Sandschicht draufgepackt. Denn wenn die Kunststoffgitter der Sonne ausgesetzt sind, wölben sie sich schrecklich nach oben, das Ganze wird sehr uneben. Also schauen, dass immer genug Sand oben drauf ist. Das ist in etwa das Thema Stall und jetzt komme ich noch zu den Koppeln. Da kann man in kleinen Gemeinden oft mit dem kooperativen Bürgermeister oder in unserer Gemeinde mit dem kooperativen Vizebürgermeister sprechen oder mit Bauern. Und für die Umzäunung meines Auslaufs sowie auch von den Koppeln am Felde habe ich massive Eisensteher gewählt, also T-Pfosten von Texas Trading. Ja, und das akzeptiert auch die Versicherung nicht, aber diese weißen Kunststoffumzäunungen. Und diese T-Pfosten lassen sich auch sehr schnell umstecken und rausziehen mit einem Gerät und sind leichter und billiger. Und nach 15 Jahren sind die mir noch nicht weggerostet. Ich habe allerdings Imitate vom T-Pfosten Texas Trading in diversen Pferdefachmärkten gekauft und war wirklich enttäuscht, dass nach 4 bis 5 Jahren da der Rost schon kräftig ansetzte. Sparen sollte man auch keinesfalls bei den Drahtschnüren für die Umzäunung. Hier schwöre ich auf jene, die möglichst viele Drähte, also 4-fach am besten und fest gedreht sind. Ich mag Schnüre lieber als Bänder, die die Pferde zwar besser sehen, aber die in windigen Regionen wie das Marfeld einfach nicht sinnvoll sind. Die weißen oder grünen Kunststoffsteher, von denen ich gesprochen habe, sind nett, um mal vorübergehend Grasflächen einzuzäunen, wenn man seine Pferde im Blickfeld hat. Aber sonst wäre mir das zu gefährlich, denn sie halten nicht gut. Pferde brechen ganz leicht aus dort und beim kleinsten Windhauch kippen sie um. Für Pferde sind sie kurzum kein Hindernis und freilaufende Pferde sind bekanntlich sehr gefährlich. Für Stromzäune am Haus würde ich Geräte an den Stromanschluss direkt anschließen. Sie sind stärker und widerstandsfähiger. Für die Koppeln am Feld habe ich natürlich auch Batteriegeräte, wobei man hier immer die teureren, stärker dimensionierten wählen sollte. Denn bei der angegebenen Länge muss man ja die Quadratmeter mal 3 rechnen, da man ja zumindest dreifache Umzäunung hat. Und auch wenn das Gras wächst und den Stromzaun zumindest am unteren Schnürl berührt, fließt die Energie wohl in den Boden. Als Koppelwasserstelle verwende ich Badewannen, das bewährt sich bestens. Für die Tore der Koppeln solltest du besser solche Flexrollen verwenden, wo sich die Schnüre oder Bänder selbst einrollen, wenn du praktisch das Tor öffnest, und sich auch leicht ausrollen lassen. Bei 2 Pferden, die man auf die Koppel bringt, hat man schon keine Hände mehr fürs Hantieren frei und stolpert sonst beim Eingang oft über die Schnüre oder der Bänder am Boden. Eine Koppel dient mir mit angebrachten Buchstaben sogar als Reitplatz. Am Haus habe ich noch ein Stück des Auslaufs für ein kleines Roundpen mit 16 Quadratmeter Durchmesser abgezwickt, das sich wirklich bewährt, das ich mit feinem Sand, Kornstärke 1, nicht unbedingt 0, befüllt habe und darunter unbedingt Vlies ausgelegt habe, damit das Gras nicht durchwächst. Eingefasst habe ich es mit Baumstämmen. So, ich glaube, das war das Wichtigste. Falls du Detailfragen zum eigenen Ponyhof hast oder du uns deine Tipps und Erfahrungen mitteilen möchtest, erreichst du uns unter julia@auftrab.eu. Schau sonst auch mal auf unserem Instagram-Account auf Trab. Servus, bis zum nächsten Samstag. Dann wieder mit einem besonderen Gast, sagen euch die Welchis, Tessa, Velvet, Dancer und eure Julia Kistner. Dieser Podcast könnte Produktplatzierungen beinhalten, wenn uns ein erfolgreicher Pferdefachmarkt, ein Produzent von landwirtschaftlichen Produkten oder Hindernissen oder auch eine Futtermühle sponsern würde. Wir freuen uns auf Anfragen unter auftrab@gmail.com. Ha ha ha!